Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß.
So kaufst du deine erste Eigentumswohnung, Schritt für Schritt erklärt. Wie wir wissen, führt der Weg zum passiven Einkommen nicht an Immobilien vorbei. In diesem Video erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du zur ersten Eigentumswohnung kommst.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Genau, dazu schauen wir uns jetzt diese 6 wichtigsten Schritte an, die du beachten musst, damit du möglichst gut, schnell und effizient zu deinem ersten Beurkundungstermin kommst. Schritt Nummer 1. Alle von uns müssen erst einmal ein Ziel definieren, was wir überhaupt erreichen wollen, damit wir wissen, in welche Richtung wir wie schnell losrennen wollen. Das kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Es kann sein, dass ihr vorhabt, ein riesen Immobilienimperium aufzubauen. Es kann sein, dass ihr vorhabt, ein zweites Standbein neben eurer hauptberuflichen Tätigkeit aufzubauen. Es kann aber auch sein, dass es euer Hauptziel ist, eure gesetzliche Rente aufzubessern und eine Altersvorsorge aufzubauen, die euch euer Alter versüßt. Alles sind völlig valide Ziele. Wichtig ist, dass du dir vorher im Klaren bist, was genau du vorhast. Und noch wichtiger als das ist es, dass du die PS mit der ersten Wohnung auf die Beine auf die Straße bringst. Denn das ist das, was alle eint. Du musst die erste Wohnung einfach kaufen.
Was ich auch wichtig finde bei der Zielsetzung ist, dass ihr euch Gold-, Silber- und Bronzeziele setzt. Weil, stellt euch vor, ihr kennt das bestimmt bei der eigenen Zielsetzung. Ihr setzt euch gerne Ziele, so mache ich das zumindest, die unerreichbar erscheinen. Das heißt, ich glaube dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr so sehr an die Zielerreichung. Das ist aber mittlerweile mein Goldziel, weil ich weiß, das ist das Nonplusultra. Das ist mein Ziel, was ich als 10x-Ziel mir gesetzt habe, wo ich einfach ultra happy wäre, wenn ich das erreiche. Um jetzt aber ein Ziel für mich zu formulieren, wo ich auch dran glaube, wo ich weiß, dass es erreichbar ist, wo ich eine konkrete Strategie habe, mache ich mir ein Bronzeziel. Und genau das würde ich euch auch empfehlen. Also am besten ein Bronzeziel, was wirklich sehr realistisch ist. Ein Goldziel, was einfach das 10-fache Ziel sozusagen ist, das 10x-Ziel dessen, was du gerne mindestens erreichen wollen würdest. Und dann das Silberziel, was irgendwo dazwischen ist, wo man sagt, okay, das ist sehr realistisch, aber da muss ich schon nochmal die Extrameile gehen. Und bevor wir aber jetzt dann zu den weiteren konkreten Schritten kommen, wie Akquise und Finanzierung und Co., ist es wichtig, dass wir uns über die Strategie unterhalten. Denn wenn wir darüber sprechen, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, also die Zielsetzung, müssen wir uns überlegen, wie kommen wir dahin? Also die Strategie. Und um die Strategie jetzt abzuleiten, empfehle ich immer, erstmal eine Ressourcenanalyse zu machen. Das heißt, überlegt euch gerne, welche Ressourcen stehen euch jetzt zur Verfügung. Die Kernressourcen vor allem Geld, Zeit, Bonität, Fähigkeiten, Netzwerk. Überlegt euch dann, welche Ressourcen fehlen euch vielleicht zur Zielerreichung des Bronze-Silber-Gold-Ziels und überlegt euch dann im Anschluss bei der Strategiesetzung, wie kommt ihr an diese Ressourcen. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, du hast einen Eigenkapitalengpass und weißt, okay, ich habe eine Sparrate X von 400 Euro im Monat, weiß aber, um die Ziele zu erreichen, runtergebrochen brauche ich im Hier und Jetzt eine Sparrate von 800 Euro im Monat. Das heißt, überleg dir gerne, was muss ich tun, um jetzt monatlich 400 Euro mehr anzusparen, als bislang, um mein Eigenkapital aufzustocken.
Eine Ressourcenanalyse ist auch total wichtig für den nächsten, für den dritten Punkt, nämlich die Wahl des richtigen Standortes bzw. der Festlegung deines Suchprofils. Ganz wichtig ist es, dass du dich nicht zu sehr auseinanderdividierst und versuchst, in allen möglichen Standorten zu investieren. Wichtig ist, dass du von Anfang an einen knallharten Fokus festlegst. Das ermöglicht dir maximale Effizienz in der Akquise. Du wirst dich viel besser connecten können mit den Maklern, später mit Verwaltungen, mit Handwerkern und sonstigen Dienstleistern. Und noch viel besser, du wirst ein absoluter Experte an dem einen Standort werden, den du über Jahre lang fokussierst, angehst. Daher, Diversifizierung ist was für später. Erst einmal ist Fokus das Gebot der Stunde.
Würde ich genauso unterstreichen, auch aus eigener Erfahrung. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist beim Thema Standort, genau da zu überlegen, in welche Richtung will ich gehen. Also vor allem auch strategisch, ne? Daran anknüpfend. Will ich eher kurzfristigen Cashflow erreichen, langfristige Vermögensbildung? Wobei wir natürlich immer empfehlen, langfristig zu denken, Hashtag Long Game, um in die Vermögensbildung wirklich zu kommen. Aber du nimmst natürlich einen anderen Standort, wenn du kurzfristig Cashflow aufbauen willst. Dann gehst du wahrscheinlich eher in Richtung C-Lage, als wenn du sagst, ich will langfristig Vermögen aufbauen, da gehst du wahrscheinlich eher in die A-Lage. Wobei das natürlich immer mit sich bringt, meistens, dass man negativen Cashflow hat und das muss die Haushaltsrechnung aushalten. Das ist aber die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Finanzierung, die Haushaltsrechnung. Was ihr machen solltet, bevor ihr zur Bank geht, ist erstmal eine eigene Aufstellung der Haushaltsrechnung und der Vermögensbilanz. Dass ihr also versteht, welche Haushaltsrechnung, welche Einnahmen, Ausgaben habe ich, welche Sparrate ergibt sich für mich, also der monatliche Überschuss, den ich für die Bank darstellen kann und welche Vermögensverhältnisse habe ich. Denn das ist sozusagen die Basis, die der Banker auch bei euch abfragen wird. Und dann könnt ihr das gerne auch in eine Investorenbroschüre oder eine Vorstellung an die Bank packen. Das heißt, auch wie bei einer Immobilienentwicklung könnt ihr euch überlegen, in der Broschüre wie folgt das darzustellen. Das ist immer, wie wir das machen. Überlegt euch, wo steht ihr gerade? Status quo. Wo wollt ihr hin? Das soll Finalszenario, die Zielsetzung. Und wie wollt ihr da hinkommen? Also eure Strategie. Das einfach für den Banker nachvollziehbar darstellen und euch dann bei der Bank vorstellen. Und ganz wichtig aus Erfahrung, empfehlen wir auch immer, mit einer konkreten Immobilie zur Bank zu gehen. Das heißt, nicht immer einfach nur sich vorzustellen auf einen Kaffee, weil wir wissen genau, dass gute Banker mittlerweile eigentlich keinen Bock haben, zu viel Kaffee zu trinken, sondern wirklich konkrete Immobilien haben wollen.
Ja, wichtig ist natürlich, dass dein Haushaltseinkommen, also das, was du am Ende des Monats wirklich verfügbar als Geld auf dem Konto hast, dass das die Finanzierung deiner Immobilie hergibt. Also es ist völlig naiv, wenn du gerade so deine Familienausgaben, deine Haushaltsausgaben gedeckt bekommst, an große Mehrfamilienhaus-Deals zu denken. Du musst erstmal einen soliden Überschuss haben und nur das Geld, was du gerade nicht zum Leben brauchst, in Immobilien investieren. Und diese Zahl, das muss eine Zahl sein, die konservativ geschätzt sicher ist. Okay, wenn du jetzt all diese Punkte geklärt hast, die ganze Vorbereitungsarbeit ist gemacht, dann musst du los und die PS auf die Straße bringen und die Akquisemaschine anwerfen. Das reicht nicht, dass du einmal Sonntagnachmittag auf der Couch sitzt, dein Handy durchscrollst und ImmoScout dir anschaust. Du kennst wahrscheinlich auch die Leute aus dem Bekanntenkreis, die das regelmäßig sagen und die mir dann seit 7 Jahren sagen, sie finden einfach keine Immobilien, weil das zu teuer ist. Wenn das dein Anspruch ist, dann wirst du auch weitere 7 Jahre keine Immobilie finden. Der Anspruch muss wirklich sein, das zu einer ernst genommenen Nebenbeschäftigung zu machen und auch mit Energie und Fokus zu befeuern. Das setzt voraus, dass du innerhalb deines dir gesetzten Suchprofils und des von dir konkret fokussierten Standortes regelmäßig, am besten auf täglicher Basis, den Markt beobachtest. Dazu gehört, dass du alle möglichen Suchprofile auf den großen Portalen hinterlegt hast, dass du Benachrichtigungen über neue Deals bekommst. Das setzt aber auch voraus, dass du mit den Maklern vor Ort in Kontakt trittst. Gerne am Anfang auch mal deutlich häufiger zu Besichtigungsterminen fahren. Du sagst es immer so cool, Martin, wenn du schon nicht das Objekt besichtigst, dann besichtige wenigstens den Makler. Das stimmt, weil das bringt euch später Deals, die vielleicht auf den Portalen gar nicht landet. Ne? Auch wieder, um dich zu zitieren. Siehst du, sprudelt gerade hier aus mir raus, Zitate von Martin. On-Market leads to Off-Market. Ihr werdet den sagenumwobenen Off-Market-Deal jetzt nicht im Regelfall nicht vom Friseur, Leichenbestatter oder Scheidungsanwalt bekommen. Jedenfalls ist das nicht unsere Erfahrung, sondern ihr bekommt ihn von den Maklern, von den 5 Maklern, mit denen ihr euch am besten versteht, mit denen ihr das beste Bonding habt. Dieses Bonding kommt nicht von einer Immo-Scout-Nacht alle 3 Monate. Das kommt von Besichtigungen, von der persönlichen Nähe. Vom direkten Austausch, der am besten auch hier wieder wie mit dem Banker nicht über Kaffee und Kuchen, sondern bei einer Besichtigung stattfindet.
Ja, und wir haben es ja probiert sogar, ne? Wir sind ja bei Bestattern am Anfang reingelaufen, ja, und haben probiert, sozusagen die Off-Market-Deals zu finden. Aber lasst euch eins gesagt sein, der Bestatter wird am Anfang nicht wissen, was ihr von ihm oder ihr wollt, wenn ihr reinlauft und nach Immobilien fragt. Deswegen lasst es und geht eben am besten in die On-Market-Akquise, die dann zu Off-Market-Deals führt. Und genau das ist auch der Punkt. Also bei der Akquise kann ich aus Erfahrung sagen, auch aus den ganzen Coachings und Masterminds, die ich leiten darf, meine Beobachtung, dass sehr viele Teilnehmer sich immer die Immobilie zerrechnen. Das heißt, sie verstecken sich hinter Excel-Listen, was ja am Anfang okay und normal ist. Ne? Das haben wir auch so gemacht. Das heißt, wir sind an einer Excel-Tapete, rechnen, sehen, okay, der Deal rechnet sich nicht. Und das wird an vielen Standorten so sein. Aber wichtiger Punkt, ihr müsst immer bedenken, dass ihr verhandeln könnt und sogar müsst. Das heißt, um gute Deals zu finden, dürft ihr ruhig verhandeln und Kaufpreisangebote abgeben. Ne, in der richtigen Form, aber eben geht davon aus, dass ihr immer ruhig verhandeln könnt, bei Immobilien wird verhandelt.
Ich wollte nur den Punkt kurz betonen, wie wichtig das ist, weil wir kennen ja auch die andere Seite. Wir standen ja auch schon sehr häufig auf der Verkäuferseite. Und du erinnerst dich vielleicht, als wir das auch noch selbst vor Ort gemacht haben, es gibt fast nichts Frustrierendes für den Verkäufer, wenn er seine Zeit einsetzt, vor Ort mit Interessenten besichtigt, die vorher Fragen haben und die klärt, natürlich ist man höflich und auskunftsfreudig, die sich die Wohnung anschauen und auch da vor Ort interessiert wirken und dann sagen die irgendwann einfach ab, ohne eine Zahl zu legen. Also das verstehe ich immer nicht. Die Leute gehen doch dahin, weil die Wohnung grundsätzlich ins Ankaufsprofil passt. Und anstatt dann eine Zahl zu nennen, und sei es 20% drunter, sagen die gar nicht mehr oder sagen einfach nur ab?
Ja, wenn es das wäre, ne? Ich kenne das ja selber als Makler. Ich war ja 6 Jahre lang aktiv Makler und das ist genau so, wie du sagst. Ich würde sagen, 90% der Leute, die zur Besichtigung kamen, haben sich nie wieder gemeldet.
Ja, das ist schade. Seid bitte nicht diese Kaufinteressenten. Seid bitte Teil dieser kleinen Gruppe von 5-10% Interessenten, die mit einem gut begründeten Angebot, wo ganz konkrete Punkte, die zu einer Kaufpreisminderung führen, aufgeführt sind, mit einer handfesten Zahl absagen. Glaubt mir, ihr seid vor allem, wenn nicht beim Verkäufer, aber beim Makler ganz weit vorne, weil, dürft nicht vergessen, für den Makler ist es oft auch ganz, ganz wichtig, den Verkäufer davon zu überzeugen, dass er von seinem Mondpreis wegkommt und auf einen marktgerechten Preis runtergezogen wird. Der Makler und der Verkäufer sind ganz oft im Zwist, was ihr nicht mitbekommt. Das findet hinter den Kulissen statt. Ihr denkt immer, der Makler ist auf Seiten des Verkäufers. Das ist nicht immer so. Und ihr schafft dadurch Punkte für euch und beim Makler und damit indirekt auch wieder für euch, wenn ihr ein niedrigeres Kaufpreisangebot abgebt.
Genau, und das ist auch gleichzeitig eine gute Überleitung zum letzten, aber auch sehr wichtigen Punkt, nämlich das Closing. Das haben wir nochmal getrennt vom Thema Akquise, weil bei der Akquise geht es ja darum, den Funnel möglichst voll zu bekommen. Ne, das heißt sozusagen im Trichter oben möglichst viel reinzubringen und unten etwas übrig zu behalten, was man kaufen kann durch die entsprechende Verhandlung. Aber, was ja viele auch eben dann trotzdem nicht machen, ist das Closing. Und mit Closing meinen wir, lange genug intensiv dranbleiben. Weil man kann eben Angebote abgeben, man sollte Angebote abgeben, die können aktuell sogar übrigens bei 20-25% unterm Kaufpreis Angebot liegen, damit die wirklich zum guten Deal werden. Man muss aber auch dranbleiben. Das heißt, es reicht nicht, wenn ihr einfach ein Angebot abgebt und euch hinter der E-Mail vielleicht versteckt. Macht das bitte nicht, sondern ruft am besten den Makler oder Eigentümerin vorher an. Kündigt euer Angebot an, bleibt proaktiv im Austausch. Also wenn ihr nach 2 Tagen keine Rückmeldung bekommt, ruft nochmal an, bleibt im Austausch, fragt nach, sagt, okay, passen Sie auf, ich kann das verstehen, das ist eine große Entscheidung für Sie, wenn Sie verkaufen wollen oder auch über den Makler, das als Mittelsmann, Mittelsfrau. Aber Sie müssen auch bitte verstehen, ich habe eine begrenzte Anzahl Eigenkapital, das will ich jetzt investieren und es sind noch andere Deals am Markt. Ich habe jetzt 2-3 weitere Wohnungen besichtigt und da will ich auch ein Kaufpreisangebot abgeben, aber ich will mich natürlich nicht überall irgendwie verbindlich, ne, sozusagen äußern und bei Ihnen bin ich verbindlich. Das heißt, wenn Sie mit mir zum Notar gehen wollen, ich habe eine Finanzierungsbestätigung, ich war bei der Bank, können wir das gerne machen, aber ich brauche bitte bis kommenden Freitag eine Rückmeldung von Ihnen. Also wirklich proaktiv sein, auch gerne ein bisschen ehrlichen, authentischen Druck ausüben und dranbleiben. Das ist ganz wichtig im Closing.
Absolut. Ich würde nur einen Punkt noch gerne ergänzen, weil ein Fehler, den viele auch immer machen, ist, dass sie die Immobilie totprüfen. Mhm. Ne, viele gehen nach der Besichtigung, fordern erstmal einen ganzen Datenraum voller Unterlagen, prüfen die, holen sich vielleicht noch Rat ein und kommen nach 3 Wochen zum Ergebnis, eigentlich ist der Preis etwas zu hoch.
Ja.
Das ist schade, weil hier ist es ein Stück weit ein Numbers Game. Man muss sehr viele Angebote abgegeben haben. Wir haben so für uns einmal so eine Statistik festgelegt, dass 10 Kaufpreisangebote zu einem Deal führen. Und es ist aus unserer Sicht deswegen total ineffizient, wenn ihr jetzt losgeht und euch erstmal die ganzen Datenräume prüft, um dann eine Zahl zu legen. Unsere Empfehlung ist, dreh den Closing-Prozess um, leg erst einmal das Kaufpreisangebot und zwar am besten 24 Stunden nach der Besichtigung spätestens. Und erst, wenn ihr kommerzielle Einigkeit mit dem Verkäufer erzielt habt, erst dann geht ihr in die Detailprüfung bezüglich der Unterlagen. Die Zeit habt ihr dann. Lasst euch da noch nicht unter Druck setzen. Es ist völlig normal, dass man nach Erzielung dieser kommerziellen Einigkeit noch 3 bis 4 Wochen sich Zeit nimmt, um die Unterlagen intensiv zu prüfen. Natürlich ist das etwas, was ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen solltet. Und auch total sinnvoll ist es, wenn ihr beim ersten Deal euch Beratung, externe Beratung holt in Form von einem Rechtsanwalt oder einem sonstigen Immobilienprofi. Aber nochmals, zunächst steht immer das Kaufpreisangebot und erst wenn das angenommen wird, prüft ihr weiter.
Wir sind jetzt nicht im Detail darauf eingegangen, wie man Immobilien prüft, wie man zum Notar geht, wie man beurkundet. Aber dazu gibt es viele Videos auf meinem Immocation-YouTube-Kanal, also schaut es euch gerne an.
Wir hoffen, dass der Input wertvoll für euch war. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffen wir, dass ihr möglichst schnell, möglichst stark ins Tun kommt.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.